Blase für Fortgeschrittene. Der einzige Podcast rund um das Thema Blasengesundheit.
Brennen beim Wasserlassen, Unterleibsschmerzen, ständiger Harndrang. Das klingt ja nach einer klassischen Blasenentzündung. Aber genau diese Beschwerden können auch auf Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien oder Trippa hinweisen. Geschlechtskrankheiten, die häufig unentdeckt bleiben, weil sie ja mit einer vermeintlich harmlosen Harnwegsinfektion verwechselt werden können. Und unser heutiger Gast hat selbst erlebt, wie frustrierend diese Beschwerden sein können und vertreibt jetzt Lösungen, um das Testen auf sexuell übertragbare Infektionen, auch kurz STIs, einfacher und zugänglicher zu machen. Geschäftsführerin von Horny Hive, Nina Hannemann. Danke für deine Zeit, schön, dass du da bist. Hallo.
Hi, ich freue mich ganz doll, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank dafür.
Ich stelle am Anfang des Podcasts immer die wichtigste Frage des Tages, wie ich sie nenne. Wie geht's denn deiner Harnblase heute?
Ja, heute geht es da tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich schon ganz viel für die Blase getan habe heute Morgen, viel getrunken habe, gut gespült habe. Also heute ist alles wunderbar.
Top, das hört man gerne. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, so die Geschichte mit deiner Blase, vielleicht auch Blasenentzündungen, hast du damit Erfahrungen oder ist deine Blase da eigentlich sehr entspannt?
Nee, tatsächlich hatte ich früher damit echt große Probleme, hatte ständig Blasenentzündungen, bis ich dann so ein paar Tricks und Lifehacks quasi gelernt habe. Aber es gab tatsächlich eine Zeit, da war ich sehr geplagt von Blasenentzündung und habe sämtliche Hausmittel ausprobiert. Und für mich war tatsächlich der kleine Gamechanger, nach dem Sex auf Toilette zu gehen.
Ah ja.
Nach dem Baden auf Toilette zu gehen und wirklich dieses Gefühl von, hey, die Blase muss gespült werden, damit die Bakterien rauskommen. Nachdem ich das gelernt hatte, ging das dann viel besser. Und trotzdem kommt es immer noch mal hin und wieder vor. Und das Lustige ist dabei, der Grund, dass wir heute überhaupt miteinander sprechen, ist meine letzte Blasenentzündung, weil sich die Blase mal wieder gemeldet hat, als ich Zeit verbracht habe mit einer gemeinsamen Bekannten von uns, die dann gesagt hat, so, hey, ich habe hier nicht nur ein Hausmittelchen, was ich dir gerne mitgeben möchte, sondern ich würde auch super gerne mal den Kontakt herstellen, weil jetzt kommt es mir gerade wieder in den Sinn zum Thema Blase, habe ich da eine ganz tolle Frau kennengelernt. Und ja, die hat dann ja auch den Kontakt zwischen uns hergestellt. Also in dem Fall war ich sehr dankbar über diese Blasenentzündung.
Ja, das ist dann schon praktisch, wenn man dann auch ein bisschen netzwerken kann und wenn dann der ein oder andere weiß, wie zu helfen ist. Und ja, deshalb sind wir heute hier auch gemeinsam. Und wir sprechen eben über auch das Thema Geschlechtskrankheiten, weil das auch sehr spannend ist, schon wie in der Anmoderation auch erwähnt, weil die Symptome ja auch sehr ähnlich sind. Und ich habe das ja in anderen Podcast-Folgen auch schon ein bisschen thematisiert, aber heute sitzt die Expertin hier und du hast ja, beziehungsweise du bietest ja spezielle Tests gegen Geschlechtskrankheiten an. Wie ist das denn gekommen oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
Ja, also zuallererst stelle ich auch immer eine Frage, wenn ich über dieses Thema spreche. Und da du mich ja gerade schon nach meiner Blase gefragt hast, würde ich dich jetzt gerne mal fragen, wann war denn dein letzter STI-Test?
Der ist, muss ich gestehen, schon lange aus. Also ich glaube, das war bei meinem Ex-Freund. Da habe ich mich auf Chlamydien testen lassen, weil ich eben auch spezielle Symptome hatte, wo ich dachte, ist es eine Blasentzündung oder nicht. Und da habe ich mich testen lassen, aber ja.
Okay, und ich glaube, so geht es tatsächlich den allermeisten Menschen, weil die meisten haben dieses Thema gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und so war es bei mir genauso. Also bis ich angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, war für mich STI oder wie man ja auch so schön im Volksmund sagt, Geschlechtskrankheiten, irgendwie ein Thema, wo ich gesagt habe, mit dem habe ich nichts zu tun, das betrifft mich überhaupt nicht. Und auch diese ganzen Vorurteile im Kopf, ja gut, eine Geschlechtskrankheit hat ja sowieso nur wer der. Und dann kommen ganz viele Glaubenssätze und Stigmata, die eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun haben. Denn als ich mit 25 bei meinem Gynäkologen war, hat der einen Pap-Abstrich gemacht. Das heißt, er hat mich auf HPV getestet. Und der Test war positiv. Und das hat mich damals erstmal ganz schön aus der Bahn geworfen, weil erstmal wusste ich gar nicht so viel über HPV. Man hat es mal gehört. Ich wusste, dass es diese Impfung irgendwo gab, habe mich selber aber nicht impfen lassen und hatte dann gleich mehrere Hochrisikotypen. Und mein Gynäkologe sagte damals, ja, herzlichen Glückwunsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei Ihnen Krebszellen entwickeln, ist leider relativ hoch. Sie
Super.
müssen jetzt bitte regelmäßig alle paar Monate zum Screening kommen, damit wir das beobachten können, weil wir können da jetzt nichts machen. Wir können das nicht heilen. Wir müssen da auf Ihr Immunsystem vertrauen oder halt darauf vertrauen, dass wir frühzeitig die Krebszellen entdecken. Herzlichen Glückwunsch, schönen Tag noch. Ich habe jetzt die nächste Patientin. Und
So wird man
ich war
gerne abgeschasselt, wie man so schön sagt in Österreich.
total. Ich kam aus dieser Praxis und dachte, okay, wow, ich habe jetzt eine Geschlechtskrankheit, über die ich gar nicht so viel weiß. Und
Ja.
mein Gyn hat sich jetzt auch nicht so wirklich viel Zeit für mich genommen. Und hinzu kommt, war ich auch noch in einer langjährigen, monogamen Beziehung. Wo kommt das jetzt auf einmal alles her? Viele Fragen, wenig Antworten. Und dann diese, ja, frustrierende Erfahrung, dass ich auch gar nicht so richtig wusste, wohin mit mir. Mein Arzt hat sich die Zeit nicht so richtig nehmen können oder wollen oder beides. In meinem Freundes- und Familienkreis konnte mir so überhaupt niemand weiterhelfen, weil da haben sogar viele noch niemals was davon gehört. Und als ich angefangen habe zu googeln, war relativ schnell klar, okay, ich werde entweder unfruchtbar oder an Krebs sterben. Und das waren alles nicht so richtig tolle Optionen. Und das war für mich so ein bisschen der Beginn, mich mit dem Thema selber intensiv auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, okay, dann muss ich jetzt halt selber schauen, dass ich die Infos bekomme, die ich brauche. Und habe dann erfahren, okay, es gibt über 200 verschiedene HPV-Virentypen. Nicht alle davon sind gefährlich. Es gibt halt diese paar Hochrisikotypen, die dann halt Gebärmutterhalskrebs auslösen können, wie in meinem Fall. Aber in den meisten Fällen regelt es das Immunsystem tatsächlich selber. Und so war es auch bei mir. Toi, 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 nach 2 Jahren regelmäßigen Screenings kam dann tatsächlich raus. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Immunsystem hat es geschafft. Sie sind die Viren losgeworden. Alles in Ordnung. Krebs steht nicht mehr im Raum. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen STI-Expertin, weil ich dann tatsächlich nicht nur durch Eigenrecherche immer mehr erfahren habe, sondern auch angefangen habe, Weiterbildung zu machen über die Ärztekammer. Und bei mir auch so ein bisschen dieser Gedanke geweckt wurde von, hey, es muss doch irgendwo einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin auf Augenhöhe geben für dieses Thema. Und damals, also das ist jetzt gute 8 Jahre her, gab es das noch nicht so und ich war irgendwie so, okay, ich möchte es sein. Und wenn es nur für meine Freundinnen und Bekannten irgendwie ist und so, wurde das Thema für mich einfach persönlich sehr relevant.
Ich weiß ja nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich wird ja zum Beispiel die HPV-Impfung bis zum 30. Lebensjahr gratis angeboten. Wie ist das bei euch? Weißt du das?
Also es wird tatsächlich empfohlen, dass du die Impfung so früh wie möglich machst. Am besten vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Denn jeder sexuelle Kontakt erhöht natürlich auch das Infektionsrisiko. Und wenn du erst einmal eine HPV-Infektion hast, bringt auch die Impfung relativ wenig. Du kannst sie zwar auch später noch machen, aber die Wirksamkeit ist dann ein bisschen in Frage gestellt. Deswegen wird tatsächlich empfohlen, es bis 17, 18, 19 zu machen. Und wie gesagt, am besten vor dem ersten sexuellen Kontakt für Jungs, für Mädchen und aber heute auch eben für Jungs. Und seit einigen Jahren und früher, als das bei mir Thema war, als ich eine junge Frau war, gab es das tatsächlich ja nur für Mädchen. Also finde ich auch ganz spannend, dass heute auch gesagt wird, hey, so nein, wir möchten auch die Jungs impfen, weil erstens sind die genauso betroffen und können genauso unter HPV-bedingten Krebs leiden. Genau, und sind ja quasi 50% des Parts, der da Viren überträgt.
Ich finde es ja bei uns auch sehr toll, dass der Frauenarzt immer automatisch auch gleich einen Abstrich macht für die HPV-Viren und das damit dann ausschließen kann, ob du was hast oder nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch immer dabei ist oder ob das eine Extraleistung ist.
Genau, also normalerweise beim normalen Abstrich wird HPV, der Pap-Abstrich, nicht immer mitgemacht. Es sollte zwar jährlich gemacht werden und das machen auch Ärztinnen und Ärzte, wenn man sie darauf anspricht, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass bei jeder Standarduntersuchung automatisch auch ein Pap-Abstrich gemacht wird, im Zweifel einfach mal nachfragen, weil das ist eigentlich Teil der Krebsvorsorge.
Wir haben ja kurz angesprochen, Chlamydien oder zum Beispiel auch Tripa. Wenn ich kurz eine Geschichte dazu erzählen kann. Die Geschichte mit meinem Ex-Freund damals, er hat dann also komische Symptome bekommen wie Brennen beim Wasserlassen, was, wenn das der Mann schon hat, schon mal höchste Eisenbahn ist, weil das nicht oft der Fall ist. Wir dann zum Arzt gegangen sind, geheißen hat, er hat Chlamydien. Ja, natürlich habe ich es dann automatisch auch. Haben wir getestet und sind wir dann drauf gekommen. Das Spannende daran ist, dass ich nicht drauf gekommen wäre, wenn mein Freund nicht diese Symptome gehabt hätte. Weil das auch bei Chlamydien, soweit ich weiß, der Fall ist, dass es beim Mann stärker ausgeprägt sein könnte als bei der Frau und die Frau dann teilweise jahrelang mit Chlamydien lebt, ohne es zu merken. Weißt du dazu was, Nina?
Ja, auf jeden Fall. Chlamydien nennt man ja nicht ohne Grund die stille Infektion. Es ist tatsächlich eine der am häufigsten verbreiteten STI überhaupt. In Deutschland zum Beispiel haben wir eine Infektionsrate von 300.000 Neuinfektionen pro Jahr. Und da kann noch eine große Dunkelziffer draufkommen. Wir haben nämlich keine Meldepflicht dafür. Und Chlamydien sind deswegen so tückisch, weil sie tatsächlich meistens, wie viele andere STI, auch unbemerkt bleiben. Man sagt sogar, dass bis zu 80% der betroffenen Frauen nichts davon merken. Und das ist natürlich unheimlich gemein, weil Chlamydien, wenn sie halt lange unbehandelt bleiben, im Körper zu Spätfolgen führen können, wie zum Beispiel zur Verklebung der Eileiter, was dann zur Unfruchtbarkeit führen kann. Das heißt, eine unbehandelte Chlamydieninfektion ist heutzutage immer noch einer der Hauptgründe, warum Frauen ihren Kinderwunsch nicht erfüllen können. Das ist natürlich wahnsinnig fies. Und was ich dabei auch total doof finde, ich weiß nicht, ob du weißt, wie das bei euch ist, aber in Deutschland wird einmal im Jahr bis zum 25. Lebensjahr für Frauen der Chlamydientest durch die Krankenkasse bezahlt. Das wissen die meisten gar nicht, nehmen es deswegen auch sehr selten nur in Anspruch. Aber was ist denn ab dem 25. Lebensjahr?
Bei
Da wird
uns
es dann
gar
nicht mehr
nicht.
bezahlt. Genau, da musst du es dann selbst zahlen und das kostet halt beim Gyn auch einiges an Geld, weswegen viele dann sagen, ach naja, ich habe ja nichts, ich spüre ja nichts, dann mache ich es jetzt auch nicht und spare mir das Geld. Und
Jesus.
du hast recht, gerade bei Chlamydien spricht man zwar auch davon, dass es bis zu 50% der Männer nicht merken, aber im Falle merken es Männer halt tatsächlich eher als Frauen. Und das ist natürlich unheimlich fies und einfach auch die große Tücke bei STI, dass du es halt wirklich im Zweifel gar nicht merkst, an Spätfolgen leidest und es natürlich auch weitergeben kannst.
Und behandelt werden Chlamydien ja mit Antibiotika.
Richtig.
Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass man dann einen Urogenitalabstrich macht, um zu sehen, ob man jetzt eben eine Geschlechtskrankheit hat oder ob es Bakterien in der Blase sind, die eben eine Blasenentzündung dann auslösen und diese Symptome auslösen. Weil natürlich ist es leider oft so der Fall, dass die Ärzte dann schnell mal ein Antibiotikum verschreiben, das aber dann vielleicht gegen Chlamydien gar nicht hilft, weil sie denken, es ist eine Blasenentzündung und es nicht abgeklärt wurde. Also deshalb empfehle ich immer bitte Urogenitalabstrich. Das heißt, da wird die Harnröhre abgestrichen und auch die Vagina abgestrichen und so kann dann eben anderes ausgeschlossen werden. Das ist das Wichtige.
Absolut richtig, gerade weil du ja auch sagst, dass die Symptome einer Blasenentzündung und zum Beispiel von Tripper oder Chlamydien sehr, sehr ähnlich sein können, sollte man wirklich, wenn die Symptome da sind, diese Tests machen, um es einfach ausschließen zu können und sicher gehen zu können, dass man, wie du schon richtig sagst, die richtige Therapie bekommt. Weil es ist natürlich dann Worst Case, wenn man ein Antibiotikum bekommt, was nachher gar nicht hilft, weil Antibiotikum ja auch für den Körper nicht besonders schön ist. Und man möchte ja, wenn man es einnimmt, dass es dann auf jeden Fall auch hilft. Und vor allen Dingen, wenn es dann das falsche Antibiotikum ist, die Symptome aber nach lassen. Sagen wir mal, es ist tatsächlich eine Chlamydieninfektion und du spürst am Anfang Symptome, bekommst das falsche Antibiotikum, die Symptome lassen nach, du denkst, du bist geheilt, aber die Infektion ist da und sorgt für Spätschäden. Das ist natürlich alles andere als schön. Deswegen würde ich da auch immer empfehlen, auf Nummer sicher zu gehen und ja, auch die anderen Faktoren ausschließen zu können.
Und jetzt eine ganz intime Frage. Hast du schon einmal Chlamydien gehabt oder andere Geschlechtskrankheiten, die du behandeln konntest?
Abgesehen von der HPV-Infektion tatsächlich nicht. Ich habe aber im Freundes- und Bekanntenkreis natürlich viele Fälle, was das Thema angeht. Also mir ist bewusst, wie groß dieses Thema ist. Ich muss aber auch dazu sagen, nicht falsch verstehen, Safer Sex ist kein Garant dafür, keine STI zu bekommen. Und egal, wie viel man aufpasst, da, wo sexuelle Kontakte stattfinden, sind Viren und Bakterien und die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist immer relativ hoch. Aber seitdem ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, bin ich, was das angeht, auch sowieso, ich will nicht sagen paranoid, das wäre auf jeden Fall zu viel, aber sehr, sehr vorsichtig. Und ja, trotz safer Sex kann man, wie gesagt, sich trotzdem infizieren, aber toi, 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 außer HPV bin ich bisher gesund geblieben. Aber gut, ich teste mich sowieso so regelmäßig, einfach weil ich ja auch die Möglichkeit hier habe, dass sollte ich mal was haben, es so schnell würde ich es merken, dass ich es einfach auch sofort behandeln könnte.
Das heißt, du sitzt ja auch an der Quelle sozusagen. Vielleicht erzählst du uns auch mal ein bisschen was zu den Tests, wie das Ganze funktioniert und wie sinnvoll denn überhaupt solche anonymen Schnelltests sind.
Sehr gerne. Ja, ich sitze an der Quelle, weil, wie du das schon angekündigt hast, ich habe dann so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung dann eine Firma gegründet, wo es halt um sexuelle Gesundheit geht. Und Ja, ich biete Beratung und Workshops an. Ich habe auch quasi eine Hotline, wo mich Betroffene anrufen können, um mit mir zu sprechen, weil mir eben dieser Austausch auf Augenhöhe wahnsinnig wichtig ist, das, was mir damals gefehlt hat. Und vor einigen Jahren kam dann ein sehr, sehr guter Freund auf mich zu und sagte so, hey, pass mal auf, STI, das ist doch voll dein Thema, du sprichst doch die ganze Zeit darüber. Weißt du eigentlich, dass es Schnelltests für zu Hause gibt, wo du dich zu Hause präventiv in einigen Minuten auf verschiedene STI testen kannst? Und das war für mich nochmal so ein richtiger Game Changer, weil natürlich ist für viele zum Arzt zu gehen, sich testen zu lassen, eine sehr, sehr große Hürde. Und in den Großstädten, wie zum Beispiel in Hamburg, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich an Teststationen testen zu lassen, zur AIDS-Hilfe zu gehen oder in Krankenhäusern oder Gesundheitsämtern sich testen zu lassen. Aber je ländlicher du wohnst, desto größer ist die Hürde, zum Dorfarzt zu gehen, den du vielleicht seit deiner Kindheit kennst und zu sagen, hey, teste mich doch mal auf Syphilis.
Natürlich,
Das
ja.
heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, okay, nee, irgendwie das zum Arzt gehen ist für mich keine Option, eine Teststation habe ich auch nicht in der Nähe, was mache ich? Ja, und dann kommen diese Schnelltests ins Spiel. Und ich war damals so begeistert, dass ich gesagt habe, hey, ich finde das eigentlich als präventives Produkt eine total tolle Ergänzung zu meiner Beratung. Und deswegen bieten wir jetzt bei Horny High verschiedene Schnelltests an, zum Beispiel für HIV, Syphilis und Chlamydien. Und die laufen relativ simpel ab. Also im Endeffekt ist es sehr ähnlich wie beim Corona-Test, dass du eine Probe entnimmst. Zum Beispiel bei HIV und Syphilis ist das ein Blutstropfen aus der Fingerspitze, die du mit einer Pufferlösung vermischt und eine kleine Testkassette packst und du hast in 10 Minuten dann dein Ergebnis. Den Chlamydien-Test bieten wir nur für Frauen an, weil es natürlich einen Abstrich aus der Vagina erfordert. Also auch das, was du schon erwähnt hast. Das ist also so ein kleiner Swiper dabei. Im Endeffekt auch wie beim Corona-Test. Nur steckt man den halt nicht in die Nase. Und dann hast du halt auch diese Pufferlösung und die Testkassette und hast dein Ergebnis in 15 Minuten. Und ich finde, das ist eine total tolle Möglichkeit, sich, wie gesagt, präventiv zu testen. Also wenn keine Symptome da sind, einfach mal für den Zwischencheck. Weil ganz wichtig, sobald Symptome da sind, bitte immer unbedingt sofort zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Einfach, wenn man da ja auch gleich die medizinische Beratung bekommt und einfach schneller Hilfe bekommt. Und genau diese Schnelltests, die sind einfach eine super Lösung für zwischendurch. Oder wenn man sagt, keine Ahnung, wir haben auch einen Test für Blasenentzündung oder vaginalen pH-Wert,
Das
wenn
wollte ich
man
gerade
irgendwie.
fragen, genau, für
Ja, genau, ganz
was,
wichtig. Wenn man zum Beispiel auch am Wochenende irgendwie schon merkt, oh, es zwickt oder irgendwas ist da, dann hast du einfach die Möglichkeit schon mal zu checken, hey, wie sind denn zum Beispiel, wie ist der Leukozytenwert gerade? Ist da irgendwas? Ist da was auffällig? Und du kannst schon mal diesen Self-Check zu Hause machen und dann im Zweifel wirklich den Arzt anrufen und sagen, hey, ich habe so einen Schnelltest gemacht, das und das ist das Ergebnis. In manchen Fällen kriegt man dann direkt das Rezept. Das kriegt man ja heutzutage teilweise auch schon online übermittelt, muss dafür gar nicht mehr zum Arzt gehen. Oder man kann dann wirklich sagen, hey, ich habe diesen Selbsttest gemacht und der ist auffällig. Dann kriegt man vielleicht auch noch mal schneller einen Termin. Oder man merkt halt für sich, okay, der Test ist völlig in Ordnung, dann liegt es vielleicht gar nicht an einer Blasenentzündung, dann ist hier vielleicht noch mal ein anderer Grund, der gerade für Symptome sorgt. Deswegen finde ich es eigentlich auch mal ganz praktisch, diese Tests zu Hause schon mal in der Hausapotheke liegen zu haben für den schnellen Check zwischendurch. Und ja, wie gesagt, natürlich bin ich ein Fan davon, sonst würde ich diese Produkte nicht verkaufen. Ich benutze sie aber auch selber und verteile sie fleißig im Freundeskreis, einfach auch um für dieses Thema so ein bisschen das Bewusstsein zu bekommen, wie wichtig das ist und wie sehr das einfach helfen kann.
finde ich großartig, finde ich wirklich super. Tolle Arbeit, Nina. Und ich finde, diese Tests sind auch total optisch ansprechend, ja, weil wenn man so an Urinteststreifen denkt zum Beispiel, dann ist das immer so, da gibt es ja eine Marke, die vertrieben wird in der Apotheke. Und ich finde, das wirkt immer alles so traurig und so ernst. Und Horny Hive, finde ich, ist eine Marke, die einfach auch total, ja, auch gute Stimmung verleitet, wenn man sich testet und weiß, aha, man hat nichts, ist man auf der sicheren Seite. Und was mich da auch interessieren wird, warum eigentlich Horny Hive? Das ist so ein spannender
Erstmal
Name.
vielen Dank für dein liebes Feedback. Darüber freue ich mich ganz doll. Die Idee dahinter war tatsächlich zu sagen, wir möchten, dass diese STI-Tests mehr zum Lifestyle-Produkt werden als zu so einem steifen Medizinprodukt, was ja auch immer noch mal dieses Medizinische hat, auch immer gleich irgendwie so was Ernstes, Bedrückendes. Und natürlich ist es ein ernstes Thema. Wir nehmen das unheimlich ernst. Aber uns ist halt auch wichtig zu sagen, so, hey Leute, es sollte kein Tabu sein. Es darf ruhig auffällig sein. Es darf bunt sein. Ja, es soll halt als Lifestyle-Produkt irgendwie Teil deines Lebens sein und soll sich dabei irgendwie auch gut anfühlen. Und ja, der Name Honey Hive tatsächlich war das nicht mal meine Idee, sondern das war der Kumpel damals, mit dem ich ja auch die Firma gegründet habe. Er ist mittlerweile nicht mehr dabei, aber der hatte tatsächlich die Idee zu diesem Namen. Und Hive ist ja nun mal das englische Wort für Bienenstock. Und die Idee dahinter war tatsächlich da, wo ja viele Bienen oder viele Menschen zusammenkommen, wo viel Kontakt stattfindet, da sind natürlich auch viele Viren und Bakterien unterwegs. Und wenn man sich so dieses Getümmel in einem Bienenstock vorstellt, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, wie viel Kontakt da stattfindet. Und es ist ja teilweise auch so im echten Leben. Also jetzt nicht nur rein sexuell, aber wenn wir Menschen viel aufeinander sind, sei es in der Bahn oder bei Großveranstaltungen, bestes Beispiel eigentlich Corona. Wie schnell hat sich dann so eine Infektion irgendwie ausgebreitet oder so ein Virus ausgebreitet? Und genauso ist es eigentlich mit STI auch. Da, wo Menschen zusammentreffen, da finden halt auch Krankheiten statt. Da findet Austausch von Viren und Bakterien statt. Und so ein bisschen unser Wunsch wäre eigentlich, dass man irgendwann sagt, okay, STI ist einfach eine Infektion wie alles andere auch. Es ist zwar tabu behaftet, weil es halt Regionen des Körpers betrifft, die einfach tabu behaftet sind. Aber im Endeffekt sind es Krankheiten, es sind Infektionen wie ein Schnupfen, wie eine Corona-Infektion eben auch. Und es ist einfach ganz normal, es gehört zum Leben dazu. Und wir wollten so ein bisschen mit diesem Honey Hive, es soll natürlich provozieren, es soll im Gedächtnis bleiben, aber soll halt einfach auch nochmal so ein bisschen aufführen, so ja klar, da wo Menschen zusammenkommen, da finden einfach auch Infektionen statt und es ist das Normalste der Welt.
Großartig, wirklich sehr, sehr cool. Was ich auch sehr spannend finde, und da würde ich jetzt auch gerne deine persönliche Meinung hören, es gibt auch die sogenannten Ureaplasmen, von denen hast du wahrscheinlich eh auch schon gehört. Du bist
Ja.
die Expertin. Und die haben wir von Natur aus in uns. Wenn es zu viele werden, dann können die eben auch Symptome wie Brennen auslösen, wie Harndrang auslösen. Ja, auch wieder ähnliche Symptome wie bei einer Blaseninfektion. Ich hatte auch einmal Ureaplasmen. Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich mich kurz vor Silvester testen lassen. Da kam dann das Testergebnis aus Ureaplasmen. Habe dann ein Antibiotikum über Silvester schlucken müssen, dann natürlich auf Alkohol verzichten etc. Sowas merkt man sich dann, ja. Aber das war auch wichtig, dass man diese Ureaplasmen, wenn es zu viele sind, dann wieder los wird, weil die eben auch, ich glaube, auch zu Unfruchtbarkeit führen.
Gerade wenn man mich so fragt, ja, was kann ich denn tun, um STI oder auch eine Blasenentzündung zu verhindern? Natürlich gibt es da die ganzen Tricks, logischerweise Safer-Sex, Kondome benutzen, Desinfektionen von Toys, regelmäßig auf die Toilette gehen, Blasen spülen etc. pp. Aber eben auch etwas zur Stärkung des Immunsystems zu tun. Und bin ein Riesenfan von deinem Podcast und du hast ja auch eine Folge gemacht zum Thema Alkohol. Was eigentlich Alkoholkonsum mit der Blasengesundheit macht. Und du hast natürlich auch erwähnt, dass es nicht nur die Blase betrifft, sondern natürlich das ganze System im Körper. Und so ist es halt auch für STI. Erhöhter Alkoholkonsum oder Nikotin, Stress, ungesunde Ernährung, all das beeinflusst natürlich den Körper ganz immens. Und je geschwächter dein Immunsystem ist, desto eher bist du halt anfällig für Bakterien und Viren, weil dein Immunsystem es eben nicht mehr bekämpfen kann. Und das betrifft Blasenentzündung genauso wie STI auch. Nicht falsch verstehen, wenn du das beste Immunsystem hast, heißt es nicht, dass du mit jemandem ungeschützten Geschlechtsverkehr haben kannst, wenn der STI hat und du steckst dich nicht an. Das ist ganz klar. Aber die Anfälligkeit steigt natürlich mit einem geschwächten Immunsystem. Und deswegen ist es grundsätzlich schon immer richtig und wichtig, viel für sein Immunsystem zu tun und da gut auf sich zu achten.
Finde ich super. Und wenn wir uns noch mal kurz deine Tests genau anschauen, sollen wir mal mit einem starten? Was ist da so deine Idee dahinter?
Also grundsätzlich sage ich natürlich, sollte man, wenn man sich noch nie getestet hat, gerne einmal auf alles testen. Und da würde ich tatsächlich in diesem Fall wirklich empfehlen, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne einmal die komplette Bandbreite. Einfach um da auf Nummer sicher zu gehen. Und wenn man dann sich beim Arzt hat testen lassen oder bei der Ärztin im Labortest und die Tests sind alle negativ, ab dann kann man sich präventiv super auch an den Selbsttests dann bedienen. Aber es ist einfach so, dass diese Selbsttests, gerade auch die wir anbieten, nicht alle vorhandenen STI abdecken, was einfach auch daran liegt, dass es viele Tests gibt, die am deutschen Markt einfach nicht zugelassen sind. Es gibt zum Beispiel auch Tests für Tripa, also Gonorrhoe und HPV. Die sind aber im Ergebnis so unsicher, dass wir uns weigern, die zu verkaufen. Das heißt, wir haben wirklich ein sehr eingeschränktes Angebot aktuell. Wir bieten wirklich die wichtigsten STI an mit HIV, Syphilis und Chlamydien. Blasenentzündung, also Harnwegsinfektion und vaginaler pH sind natürlich keine STI, gehören aber natürlich ganz extrem zur sexuellen Gesundheit dazu. Das heißt, Nochmal kurz Fazit. Meine Empfehlung ist, hast du dich noch nie getestet, geh bitte unbedingt zum Arzt oder deiner Ärztin. Mach dort einen umfangreichen STI-Check. Und wenn der negativ ist, dann kannst du dich je nach Sexualverhalten regelmäßig auch mit den Selbsttests einfach zu Hause testen. Was heißt regelmäßig? Ich empfehle tatsächlich, selbst in einer monogamen Beziehung, sich alle 1 bis 2 Jahre wenigstens auf HIV zu testen. Das liegt einfach daran, dass ich auch in meiner Beratung einfach schon viel zu oft mit Menschen gesprochen habe, die sich eben auch in einer monogamen, langfristigen Beziehung mit einer STI angesteckt haben. Und zwar da, wo man es einfach gar nicht erwartet. Das heißt, selbst wenn da Symptome auftauchen, erwartet man als allerletztes eine STI und geht erstmal auf Blasenentzündung oder was weiß ich, bis man nachher wirklich checkt, okay, nein. Es ist eine STI und deswegen, wie gesagt, auch in monogamen Partnerschaften bitte alle 1 bis 2 Jahre wenigstens auf HIV testen, wenn nicht sogar auch auf Chlamydien. Und ja, wenn du ein aktives Sexualleben hast mit wechselnden GeschlechtspartnerInnen zum Beispiel, dann empfehle ich sogar alle 3 Monate zu testen. Und da halt wenigstens dann auch auf HIV, Syphilis und Chlamydien.
Du hast vorher auch gesagt, du hast eine Hotline, wo man anrufen kann.
Ja.
Und wie ist das so, wenn dann Frauen anrufen? Was haben sie für Bedenken oder mit welchen Problemen kommen sie dann zu dir?
Ja, also tatsächlich sind es 80% Frauen, die mich anrufen. Und meistens geht es wirklich tatsächlich um Chlamydien. Und so, ich würde wirklich sagen, die Hauptgespräche, die ich führe, sind mit Frauen, die einen positiven Chlamydientest haben, den sie bei mir gekauft haben, einfach mal, um sich zu checken, aber sich in einer langfristigen monogamen Beziehung befinden und jetzt gar nicht sicher sind, wo diese Chlamydien eigentlich herkommen können. Und das ist natürlich ganz, ganz schwieriges Gespräch, weil es gibt rein theoretisch die Möglichkeit, sich auch außerhalb vom Geschlechtsverkehr mit Chlamydien zu infizieren. Allerdings ist diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, sodass sie meistens auch medizinisch ausgeschlossen wird. Man muss also davon ausgehen, dass diese Frauen es von ihrem Partner, Partnerin bekommen haben. Und dann ist natürlich immer, was gesagt wird, ja, aber es kann ja nicht sein, weil wir schlafen ja nicht mit anderen, wir sind ja monogam. Und das ist natürlich so ein bisschen dann der Kniff. Es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, wie monogam oder nicht monogam jemand ist, sondern wir gehen dann tatsächlich die Möglichkeiten, die Ansteckungsmöglichkeiten durch, wie wahrscheinlich die sind. Und im Endeffekt gebe ich dann einfach die Information. Im Zweifel sage ich auch, hey, dann geh bitte einfach nochmal zum Arzt, zur Ärztin, mach nochmal einen Gegencheck. Hol noch einfach mal dir ein zweites Ergebnis ein, damit wir wirklich auch ausschließen können, dass der Test vielleicht einfach nur nicht performt hat. Ich verkaufe Gott sei Dank nur sehr, sehr sichere Tests. Das heißt, zu 99,6% zeigen die auch das richtige Ergebnis an. Nichtsdestotrotz, gerade in solchen Fällen, denke ich, ist immer eine zweite Meinung richtig und wichtig. Besonders wenn ein Test positiv ist, sollte man immer, 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 immer direkt danach zum Arzt gehen. Ja, aber das sind so viele Gespräche, die ich führe. Ich habe auch einige Menschen am Telefon und das sind tatsächlich in dem Fall dann überwiegend Männer, die Angst haben vor einer HIV-Infektion, die dann die Situation beschreiben und sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in dieser Situation mich mit HIV infiziert haben könnte. Und man muss dazu sagen, ich darf nicht medizinisch beraten, ich darf aufklären, ich darf Informationen geben, ich darf Schritte besprechen, ich darf unterstützen, dabei die nächsten Schritte einzuleiten und das mache ich halt. In dem Fall. Meistens merke ich, und das ist egal, worüber es geht und mit wem ich spreche, dass Informationen helfen, so ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Sei es jetzt das positive Testergebnis oder die Angst vor etwas. Meistens haben wir Angst vor dem, was wir nicht kennen, was für uns irgendwie unbekannt ist und dadurch nicht greifbar ist. Und je mehr Informationen wir zu etwas bekommen, desto mehr haben wir das Gefühl, wieder Herr der Lage zu sein. Und ja, deswegen ist tatsächlich genau eigentlich das, was ich mache. Informationen geben, beruhigen und begleiten. Und ja, manchmal sind das einfach sehr, sehr coole, schöne Gespräche. Manchmal tut mir das dann auch echt in der Seele weh, was dann so manchmal dahinter steckt. Aber ich bin trotzdem froh, dass die Leute diese Möglichkeit nutzen, mit jemandem zu sprechen und sich mir da anzuvertrauen. Das ja, weiß ich dann auch sehr zu schätzen.
Ich finde es auch super, dass du dir die Zeit dafür nimmst, weil jeder Mensch natürlich anders ist und eine andere Geschichte hat. Und man kann natürlich nicht, so wie du sagst, auch von heute auf morgen was diagnostizieren und sagen, das ist so. Und gerade wenn man keine Ärztin ist, ich weiß, wie das ist, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen in meiner Blasen-Community. Ich darf ja auch nicht gleich sagen, das und das ist jetzt korrekt und so musst du es machen, sondern ich schicke dann auch gerne weiter zum Experten. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass man drüber spricht und dass man ein offenes Ohr hat für die Leute, die eben mit ihren Herausforderungen kommen im Leben. Und deshalb, ja, finde ich so cool, dass wir uns kennengelernt haben, weil du sehr ähnlich bist wie du, wie ich.
Ja, danke gleichfalls. Ich freue mich auch wahnsinnig.
Ja, voll. Und das Thema Scham ist ja jetzt, egal ob es jetzt die Blase ist oder eben Geschlechtskrankheiten, ist ja leider immer noch sehr groß. Und ich glaube, im Freundeskreis wird das auch nicht so einfach besprochen. Es sei denn, ja, es gibt sicher auch Freundeskreise, die da offener sind für das, aber ich glaube, dass das halt immer noch sehr schambehaftet ist, das Thema. Wie gehst du damit um in deiner Community?
Also in meinem Freundeskreis sind mittlerweile tatsächlich alle sehr offen, was das Thema angeht, was aber auch einfach daran liegt, dass ich selber damit einer sehr großen Selbstverständlichkeit mittlerweile umgehe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je normaler ich mit diesem Thema umgehe, selbstverständlicher, desto mehr tut es halt auch mein Umfeld. Und ich weiß noch, wie am Anfang, wann immer ich das Wort zum Beispiel Syphilis in den Mund genommen habe, alle so ein bisschen zusammengezuckt sind, so. Kann ich ganz schwer hören. Heutzutage, also es nutzt sich tatsächlich ab, ist es irgendwie gar kein Thema mehr. Und meine Freundinnen und Freunde kommen mit einer ziemlich großen Selbstverständlichkeit auf mich zu, wenn es da irgendwelche Fragen gibt oder Sorgen oder hey, hast du noch mal einen Test für mich übrig? Oder hey, hast du hier mal einen Tipp? Und sind auch immer ganz begeisterte Tester, Testerinnen, wenn ich sage, ich habe ein neues Produkt, ich hätte gerne mal Feedback dazu. Wie gefällt euch dieses Kondom? Wie kommt ihr mit diesem Gleitgel klar? Und verteilt das dann ganz fröhlich im Freundeskreis. Das ist total super. In meiner Community habe ich schon das Gefühl, das Interesse ist da, aber Zurückhaltung gleich. Gleichzeitig, weil wann immer ich über dieses Thema spreche, ist das Erste, was ich irgendwie zurückbekomme, so, ja, nee, ist ein ganz tolles, wichtiges Thema. Also mich betrifft das ja gar nicht. Also mit mir hat es ja überhaupt nichts zu tun. Aber für alle anderen finde ich das ganz toll, dass du das machst.
Frag
Und
für
das
eine
finde
Freundin, so in die
ich,
Richtung.
ja, genau so, genau so. Und das finde ich total spannend, weil im Endeffekt denke ich mir so, ach so, ja, also das betrifft dich nicht, weil du hattest noch nie Sex in deinem Leben, du hast auch nicht vor, jemals Sex in deinem Leben zu haben. Wenn das so ist, hey, voll in Ordnung, deine Entscheidung. Aber die meisten Menschen haben einfach Sex. Und da, wo Sex gehabt wird, da können halt auch Infektionen stattfinden. Und ich glaube, dieses Bewusstsein von, es kann halt wirklich jeden treffen, ist einfach noch nicht so richtig da. Und meine Community wird da auch immer offener, wenn ich dann sehe, was dann teilweise doch für Kommentare irgendwie unter Reels von mir kommen oder was für Nachrichten ich bekomme. Ich bin unheimlich happy über jede Frage, die da kommt, weil ich einfach so denke, so, ja, bitte, bitte, bitte frag nach. Viele trauen sich das nicht. Und was ich ein bisschen schockierend finde, man könnte ja meinen, wir sind in einer super aufgeklärten Gesellschaft und STI und Sex wird überall besprochen und es ist total offen und alle sind irgendwie informiert und aufgeklärt und wissen Bescheid. Laut einer Umfrage wissen tatsächlich gerade mal 60% der zwischen 16 und 25-jährigen Frauen, was Chlamydien sind. Und 60% finde ich tatsächlich, was das angeht, extrem wenig, weil Chlamydien sind jetzt wirklich, wie gesagt, einer der verbreitetsten STI überhaupt. Und das zieht sich so sehr durch die Jugend. Es gab vor einigen Jahren eine Umfrage der BZGA in der Bevölkerung und da wurden Männer und Frauen gefragt zum Thema STI. Und dann war die Frage, hey, haben Sie schon mal von HIV gehört? Und 87% haben gesagt, ja. Und da habe ich schon gedacht, oh, 87% nur HIV, das ist ganz schön wenig. Und es wurde aber immer weniger. Syphilis waren dann irgendwie gerade noch mal so 32%. Bei Chlamydien waren es dann nur noch 18%. Und alles, was darüber hinausging, Hepatitis B, HPV, Trichomonaden, Pilzläuse, war dann tatsächlich unter 10%. Und das fand ich so schockierend, weil ich gedacht habe, hey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Warum wissen so wenige über dieses Thema Bescheid? Und von daher ist halt so Scham, ja, aber einfach weil dieses Thema immer noch unglaublich tabuisiert ist und immer noch in der Gesellschaft nicht genug besprochen wird, obwohl es super tolle Kampagnen gibt von der BZGA, liebesleben.de zum Beispiel, die AIDS-Hilfe macht ganz viel, mittlerweile auch ganz, ganz viele verschiedene InfluencerInnen, die da ganz aktiv sind, was ich total toll finde, weil dieses Thema einfach mehr Sichtbarkeit braucht,
So wie du,
weil,
ja.
ja, genau, ich mache das auch. Und Scham natürlich erklärbar ist, warum es bei diesem Thema so groß ist. Aber es wäre so schön, wenn wir das mal ablegen könnten und einfach sagen könnten, hey, es geht um unsere Gesundheit und wir können da offen drüber sprechen. Und es betrifft halt wirklich potenziell jeden und jede von uns. Denn laut WHO infizieren sich halt jeden Tag 1 Million Menschen mit einer STI. Und ja, es gibt einfach, wie gesagt, Chlamydien, 300.000 Neuinfektionen in Deutschland pro Jahr. Bei HPV, das, was ich hatte, das hat statistisch gesehen eigentlich jeder Mensch im Laufe seines Lebens einmal. Die meisten merken es nicht, weil es dann keine Hochrisikotypen sind und weil das eigene Immunsystem das dann so bekämpft, dass du auch keine Symptome hast, davon nichts mitbekommst. Aber betroffen sind doch wirklich statistisch gesehen alle sexuell aktiven Menschen und dementsprechend, ja, wofür dann schämen? Ne? Also es ist einfach, ja, wie gesagt, ein Thema, dem ich versuche, mehr Aufmerksamkeit zu geben und einfach auch hoffe, dass wir das so ein bisschen enttabuisieren können und die Scham da so ein bisschen loslassen können. Aber gerade bei jungen Menschen ist es schon nachvollziehbarer, dass sie da, ja, noch nicht so offen mit umgehen können.
Nein, aber es ist sehr wichtig, dass man darüber spricht, so wie du auch sagst, und dass man aufklärt. Und man muss ja nicht so streng und ernst aufklären, wie es vielleicht gewisse Werbungen machen, sondern auch ein bisschen mit, ja, mit auf die charmante Seite einfach aufzeigen, in Form von Reels zum Beispiel, wie du es auch machst. Das letzte Reel, was ich gesehen habe von dir, war übrigens, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber egal, wir haben noch die Zeit dafür. Da ging es um Kokosöl.
Ja,
Und
richtig.
das wird verwendet als Gleitgel und das empfiehlst du, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Also es ist so, ich habe ein Reel über Gleitgel gemacht und habe dann die Community gefragt zum Thema Gleitgel, was da so die Erfahrungen sind. Und dann
Ja.
kam ganz oft in den Kommentaren von Leuten, die gesagt haben, hey, ich benutze Kokosöl. Und dann habe ich mal eine Umfrage gestartet in meiner Community und gefragt, so, hey, kannst du dir vorstellen, dass Kokosöl, dass man das wirklich als Gleitgel verwenden kann, geht das?
Ja.
Und Umfrage haben 300 Leute teilgenommen und über 40% haben gesagt, nein, auf gar keinen
Das
Fall.
wäre nämlich mein erster Gedanke auch gewesen. So, mein Gott, die arme Vagina leidet doch darunter, ja. Hab ich mir gedacht, also
Genau. Und
die
30% haben gesagt, ja, habe ich noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Und der Rest war so,
ja.
ja, ist ganz toll. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache da mal ein Reel dazu. Und es ist tatsächlich so, du kannst Kokosöl als Gleitgel verwenden. Natürlich musst du darauf achten, dass das 100% naturbelassen ist, kaltgepresst, ohne Zusatzstoffe, Bioprodukt. Und dann kannst du Kokosöl verwenden. Aber, und das ist natürlich gerade jetzt hier ganz, ganz wichtig, es kann die Vaginalflora angreifen, wenn man es übermäßig oft benutzt, weil es ist einfach ein Öl mit vielen Fetten drin. Und da sollte man wirklich aufpassen. Man kann es natürlich, wenn man kein Kondom benutzt, auch ganz wichtig, weil Kokosöl greift Latex an, macht Kondome porös. Dadurch reißen die schneller und dann ist da gar nichts mehr sicher und gut dran. Das heißt wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist getestet und man lässt das Kondom weg, dann kann man hin und wieder auch mal Kokosöl benutzen. Durch die Laurinsäure ist es auch antibakteriell, was ganz cool ist. Aber nichtsdestotrotz, es kann die Vaginalflora angreifen. Das heißt, gerade wenn man da sowieso Probleme hat, sollte man auf Kokosöl dann verzichten und wenn man es ausprobieren möchte, hin und wieder, ja, aber nicht übermäßig, weil sonst freut sich die Vaginalflora da auch nicht besonders doll drüber.
Weil auch immer die Frage kommt in der Blasen-Community, eben Julia, welches Gleitgel empfiehlst du? Und ich sage dann wirklich, dass das Erste, was ich sage, Speichel. Das einzig Wahre ist Speichel. Weil es gibt auch tolle Gleitgel auf Wasserbasis. Ich habe da auch schon viel ausprobiert. Aber ich muss ehrlich sagen, also meine Vagina war auch früher sensibler. Jetzt mit Milchsäurebakterien-Scheidenkapseln ist sie besser geworden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass egal welches Gleitgel, dass es halt die Vaginalschleimhaut extrem beeinflussen kann. Deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig.
Ja, ist auch absolut richtig so. Und ich glaube, jeder kennt seinen Körper mit am besten. Ich persönlich habe sehr positive Erfahrungen gemacht mit Kokosöl. Auch schon sehr negative, weil dann doch mit Kondom. Und das war ein Fail, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Genau, also von daher, wie gesagt, Kokosöl kann man hin und wieder mal benutzen, nicht übermäßig viel. Und ohne Kondom ist das tatsächlich relativ bedenkenlos, ja.
Perfekt. Nina, wir machen jetzt noch ein Fazit. The stage is yours. Du kannst jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer deine Message verbreiten und es geht los.
Super. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein durfte, dass du mir diese Möglichkeit gibst. Wie gesagt, für mich ist sexuelle Gesundheit ein riesengroßes, wichtiges Thema. Und natürlich ist sexuelle Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von STI. Es geht da auch um deinen Körper, um deine Grenzen, um deinen Selbstwert, um Kommunikation mit SexualpartnerInnen, um Konsens, um Wissen, Selbstbestimmung und Aufklärung. Das heißt wirklich, STI ist ein kleiner Teil von der sexuellen Gesundheit. Und Es ist mir wichtig, dass man einfach auf sich aufpasst oder jetzt einfach an deine Community passt. Bitte schön auf euch auf. Schaut, dass es euch gut geht. Schaut, dass ihr für euch eure Grenzen kennt und die Grenzen für euch auch einhalten könnt. Dass ihr euch regelmäßig testet, dass ihr auf euren Körper hört, und ja, gut zu euch seid und Sex dadurch einfach sicher und lustvoll genießen könnt, ohne dass ihr da schlimme Folgen habt. Und sollte da doch mal was sein, es ist kein Drama, eine STI zu haben. Die meisten lassen sich wirklich leicht behandeln. Hauptsache, ihr erfahrt schnell genug davon und ja, habt keine Angst, darüber zu sprechen, denn ihr seid damit nicht allein. Es betrifft so, so viele Menschen. Es gibt eine sehr große Community und ja, wann immer ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne direkt an mich wenden.
Die Blase für Fortgeschrittene. Dein Blasen-Podcast. Übrigens, hol dir jetzt freshen Blasendeo aus meinem Online-Shop auf blasenentzündungslos.eu und entdecke alle Blasen-Must-Haves.